Also der zweite Teil steht unter der Überschrift Die menschliche Gesellschaft, Eos erwacht. Dort, wo der Staat aufhört, so seht mir doch hin, meine Brüder, seht ihr nicht den Regenbogen und die Brücken des Übermenschen? Dieser zweite Teil handelt von der friedlichen Privatrechtsgesellschaft, von intellektueller Trägheit, von privater Sicherheitsstruktur, von Problemen der Transformation und schließlich vom Kern des heutigen Abends, von der Kopf-Finanzwahl. Punkt 7 also, eine friedliche Privatrechtsgesellschaft ist aber normativ herrschaftsfrei möglich. Da und solange unter allen gegenwärtig und zukünftig lebenden Menschen keine vollständige prästabilisierte Harmonie über die Verwendung knapper Güter herrscht, entsteht ständig Konflikt um alternative Güterverwendung. Diese Konflikte können zwar nicht vermieden, aber immerhin friedlich gelöst werden unter der Norm des exklusiven Eigentums. Dieses Eigentum leitet sich her aus dem Selbsteigentum am eigenen physischen Körper und der eigenen Körperzeit, aus der primären Aneignung von zuvor ungenutzten Ressourcen durch Arbeit und dem natürlichen Eigentum an den in der Folge hergestellten Gütern, ohne unaufgeforderte Verletzung der physischen Integrität anderer Personen oder fremder Güter, sowie der vertraglichen, also konfliktfreien Eigentumsübertragung. Die Eigentumsnorm und das Aggressionsverbot schützen die physische Integrität des Eigentums, nicht seinen Wert. Eigentum ist eindeutig zugeordnet und physisch erkennbar. Eine andere als eindeutige und unterscheidbare Eigentumszuweisung an mehr als eine Person führt zu Konflikten und ist daher als Norm dysfunktional. Damit kennt eine Privatrechtsgesellschaft keine öffentlichen Güter. Dies schließt insbesondere ein, kein öffentliches Eigentum. Alle Güter haben einen eindeutig zugeordneten Eigentümer. Kein öffentliches Recht, kein Rechtsmonopol. Sicherheit und Recht sind Marktgüter. Kein staatliches Steuerprivileg, edle Mitmenschlichkeit statt gemeinem Wohl. Keine Handlungsautonomie. Jeder soll und kann nur nach seiner eigenen Fassung selig werden. Kein Generaleigentum. Jeder hat sein eigenes und nur sein eigenes Leben. Unter der Prämisse der Bejahung des Lebensrechts sind das exklusive Privateigentum und das Aggressionsverbot alternativlose Normen zum konfliktfreien Umgang rationaler Menschen mit knappen Ressourcen. Alternative Postulate wie kollektives Eigentum und das Aggressionsrecht sind nicht universell und konsequent anwendbar ohne das sofortige Erlöschen menschlichen Lebens. Sie sind dysfunktionelle Normen. Damit erfüllen nur die Normen des exklusiven Privateigentums und des Aggressionsverbots die Gleichheitsforderungen der Ethik. Nur sie sind damit legitimerweise erzwingbar. Sie beschreiben den Bereich der Pflicht- und Rechtsethik und betreffen das Spannungsverhältnis von Zustimmung und Zwang. Was als Ethik der Mitmenschlichkeit, als soziale Verantwortung und als Ethik der Erkenntnis darüber hinausgeht, hat keine intersubjektiv klar definierbaren, identifizierbaren Grenzen der Reichweite und der Priorität. Moral dagegen beschreibt subjektive Wertehierarchien, die zwischen Individuen, Kulturen, Ethnien, Gruppen und Zeiten stark variieren und nicht universalisierbar sind. Im Gegenteil kennen sie in der Regel den Unterschied zwischen ich, wir und sie. Moral beschreibt die Bewertung gut und böse, aber eben im Hinblick auf mich, auf uns und auf sie. Moral hat ihren sittlichen Wert in der Freiwilligkeit. Erzwungene Moral ist Tugendterror und verkehrt das Gute ins Böse. Die Widerstände gegen die Privatrechtsgesellschaft, Punkt 8, die Widerstände gegen die Privatrechtsgesellschaft liegen in der vom Herrschaftswillen beförderten intellektuellen Trägheit. Die Nachfrage nach intellektuellen Dienstleistungen am freien Markt ist denkbar gering. während der Ansturm der Studienanfänger auf die sogenannten Geschwätzwissenschaften riesig ist. Aus teilweise durchaus ehrenwerten Gründen. Nur wenige Unternehmer beschäftigen zum Beispiel eigene Historiker, Soziologen, Philosophen oder auch nur Lehrer. Nur wenige solcher können primär von freien Forschungsaufträgen und Bildungsangeboten, von Vorträgen und Publikationen leben. Anders als private Arbeitgeber hat der Staat per Rechtsmonopol und folglich per Geldemission und Steuerhoheit die Ressourcen zur Verfügung, Intellektuelle als Interpreten, Designer und Konstrukteure gesellschaftlicher Wirklichkeit in großem Maßstab zu beschäftigen. Gleichzeitig hat der Staat ein massives Interesse daran, seine Herrschaft öffentlich legitimieren zu lassen. Freiwillig kooperierende Untertanen mit der Wurst vor der Nase sind effektivere Produzenten raubbarer Güter und Dienste als solche mit der Peitsche im Rücken. Der Staat erreicht dies durch Beschäftigung und Sponsoring von Intellektuellen, zum Beispiel in Verwaltungen, in Behörden, im Rechtswesen, in allgemeinen und politischen Bildungseinrichtungen, in fast der gesamten Kunst- und Kulturszene, in Hochschulen, im Schulwesen, in Körperschaften des sogenannten öffentlichen Rechts, wie Kammern und Rundfunk- und Fernsehanstalten, sowie anderen Informationsmedien, in Thinktanks, wie etwa den parteinahen Stiftungen und weiter hinaus in, durch Sponsoring und Karriereabsicherung, nicht zu vergessen, in NGOs und der privaten Presse. Durch die gegenseitige Abhängigkeit von Finanzsektor und Staat sind auch hier die Intellektuellen direkt und indirekt Staatsdiener, wobei man gern an die Mainstream-Ökonomen denken mag. Aufnahme in die entsprechenden Laufbahnen und vor allem der Aufstieg hierin selektieren und sichern die etatistische Grundauffassung. Menschen bevorzugen eher weniger Arbeit im Allgemeinen und eher mehr als weniger Einkommen. Höhere Bedürfnisse in der sogenannten Bedürfnispyramide werden erst befriedigt, wenn niedrigere bereits abgedeckt sind. Wenn die niedrigen Bedürfnisse in einer intellektuellen Karriere durch das bestandene Staatsexamen, die endlich erreichte Festanstellung oder gar den ersehnten Beamtenstatus befriedigt sind, hat sich die etatistische Grundeinstellung längst gebildet und gefestigt. Es bedarf außerordentlicher intrinsischer Motivation, also Hochschätzung der Wahrheitssuche als eigenständigen Wert, um dann noch die eingetretene Trägheit überwinden zu können. Denn auch Intellektuelle sind in den seltensten Fällen diejenigen, die nach Max Frisch sich eine Überzeugung leisten, auch wenn sie ihr eigenes Haus oder Einkommen kostet, deren Bedürfnispyramide also auf der Spitze balanciert. Intellektuell begabte Nischenexistenzen in nicht intellektuellen Berufen haben dieses Trägheitsproblem mangels karrierebedingter etatistischer Grundeinstellung weniger. Da eine herrschaftsfreie Gesellschaft historisch, zumindest in der Moderne, nie über längere Zeit existiert hat, erfordert ihre Vorstellung den kantschen Mut der Aufklärung. Sapere aude, wage zu wissen, mit der Betonung nicht des Wissens, sondern des Wagens. Moderner gesprochen, passiv denken ist gefährlicher als passiv rauchen. Der 9. Punkt, Sicherheitsstruktur kann privat funktionieren. Selbstverteidigung ist die primäre Sicherheitsproduktion. Eine erhebliche Produktivitätssteigerung kann durch Arbeitsteilung erreicht werden. Konkurrierende private Polizei-, Versicherungs- und Schlichtungsagenturen stehen im individuellen Vertragsverhältnis zum Kunden. Die Konkurrenz führt zu einem verbesserten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Anbieter von Polizei-, Versicherungs- und Schlichtungsleistungen hat ein systematisches Interesse an der Schadensvermeidung, also friedlichem, deeskalierendem Verhalten, Prävention, Verbrechensbekämpfung, Güterwiederauffindung, Täterauffindung und Rechtsfrieden, weil einfach die Opferentschädigung, für die er schließlich bezahlt wird, für ihn ein möglichst zu minimierender Kostenfaktor ist. Da der jeweilige Platz der Sicherheit auf der jeweils individuellen Werteskala immer von einer großen Zahl anderer Werte abhängt, muss der Aufwand, den der Einzelne für Sicherheit zu treiben geneigt ist, natürlich auch von ihm selbst bestimmt werden. Es kann ja wohl nicht angehen, dass der Sicherheitsanbieter zu definieren hat, wen er in welchem Umfang, vor welchen Gefahren und dann auch noch zu welchem Preis zu beschützen gedenkt. Vielmehr konkurrieren Polizei, Versicherungs- und Schlichtungsagenturen nicht nur mit anderen gleichartigen Anbietern, sondern vor allem auch mit anderen Möglichkeiten, sein Einkommen und Vermögen für andere Ziele und Bedürfnisse einzusetzen. Die Vertragsbeziehung zwischen Käufer und Anbieter von Sicherheits- und Restitutions- und Schlichtungsleistungen honorieren dabei systematisch friedliches Verhalten. Aggressionskosten sind nicht auf Pflichtzahler abwälzbar, sondern würden über eine Prämienerhöhung natürlich zum Kundenverlust führen. Jede eigene Schadensprovokation wäre nicht versicherbar. Selbst Tötung, Brandstiftung, Bankrott, Arbeitslosigkeit, soziales Wohlbefinden sind selbst steuerbar und könnten zumindest, wenn überhaupt, dann zumindest nicht in der gleichen Risikoklasse versichert werden wie Unfall, Tod, Feuerversicherung, Hausrat, Entschädigung nach Diebstahl und Raub. Ferner gibt es keine opferlosen Verbrechen. Solange die körperliche Unversehrtheit nicht zustimmender Personen nicht unmittelbar bedroht oder zerstört wird durch Handlungen anderer, haben diese keinen Einfluss auf die Handlungen jener anderen, wie zum Beispiel Umgang mit Drogen, sexuelle Handlungen, Glücksspiel, Meinungsäußerungen, einschließlich sogenannter Beleidigungen und übler Nachreden. Dabei wird es voraussehbar zur Variabilität des Binnengruppenrechts kommen, also im Bereich freiwilliger Mitgliedschaften in nicht-territorialen monopolistischen Gesellschaften wie religiösen Gruppierungen oder freiwilligen beruflichen Vereinigungen. Im Gegensatz dazu wird die Rechtsprechung oder Schlichtung in einer heterogenen Gesellschaft von Zwangsmitgliedern, die insbesondere bestimmt ist durch territoriale Zugehörigkeit aufgrund von Geburtsort oder vorwiegendem Wohn-, Eigentums- oder Arbeitsort, eine Tendenz zur Vereinheitlichung des Intergruppenrechts entwickeln, durch vertragliche Kooperation mit konkurrierenden, unabhängigen Schlichtern, auf die sich die Streitparteien oder deren Versicherer im Idealfall schon vorher geeinigt haben. In noch stärkerem Maß wird sich das intergesellschaftliche Recht vereinheitlichen, da die Rechtsgrundsätze mit wachsender räumlicher und kultureller Entfernung naturgemäß abstrakter werden, um überhaupt einen Konsens zu ermöglichen. Effektive Sanktionen gegen Rechtsverletzer bezüglich veräußerlichem Eigentum ist gegeben durch wirkungsvoll vertretene Restitutionsforderungen sowie Erhöhung von Versicherungsprämien des Rechtsverletzers und oder durch verschlechterte bis gar verweigerte Tauschgelegenheiten für Leistungsangebote des Rechtsbrechers bei potenziellen Vertragspartnern. Effektive Sanktionen gegen Rechtsverletzer bezüglich unveräußerlichem Eigentum entsteht durch Verlust des äquivalenten Rechts auf körperliche Integrität sowie die daraus folgende Freiheit des Verletzten oder seiner Rechtsnachfolger, selbst oder durch Agenten eine gleichartige Verletzung des Aggressors zu bewirken. Diese Freiheit kann gegen Ausgleichszahlung das verschriebene sogenannte Blutgeld abgekauft werden. Punkt 10. Probleme der Transformation benötigen intellektuellen Aufwand. Beim Entstehen herrschaftsfreier Zustände, großflächig etwa beim Zusammenbruch bestehender Staaten, kleinflächig als herrschaftsfreie Inseln nach erfolgreicher Sezession, hat offenbar bisher immer die kritische Masse von Menschen gefehlt, die in der Lage gewesen wären, Strukturen anzubieten, die der aufkommenden neuen Herrschaft sofort Konkurrenz und Einhalt hätten gebieten können. Die Ratlosigkeit angesichts der Frage, wie denn das alles ohne Staat funktionieren solle, sorgt für frühzeitige und unreflektierte, aber irreversible Weichenstellung in einer Geschichte ohne Rückwärtsgang. Eine Großgesellschaft ohne ständigen Rekurs auf staatliche Strukturen auch nur zu denken, erfordert nicht nur eine willensmäßige Ablehnung jeder, also insbesondere auch staatlicher Herrschaft, sondern nachgerade ein Durchforsten des mit der Muttermilch aufgesogenen etatistischen Begriffsapparates. Ohne Verlust der Interpretationshoheit des Staates durch Aufklärung wird jedes Chaos wieder Herrschaftsstruktur annehmen. um die Chance einer privatrechtlichen Rettung nutzen zu können, die sich aus einer alles chaotisierenden tiefen Krise des Etatismus ja ergeben muss, erscheint es wichtig, möglichst viele, möglichst konkrete Lösungsansätze wenigstens gedanklich parat zu haben. Während die Delegitimierung von Staat und Herrschaft bereits auf recht breiter Front betrieben wird, beispielhaft sei hier das Mises-Institut in den USA genannt, ist die zweite Aufgabe der Privatrechtsintellektuellen noch recht wenig entwickelt. Was es braucht, ist eine positive Utopie in recht feiner Granulation. Es geht dabei nicht um die Illusion, man könne eine Zukunft am Reißbrett konstruieren. Es geht nur um die Stärkung der Zuversicht, dass die Kreativität der Menschen, die sich im Markt bewegen können und bewegen müssen, Lösungen finden wird, sozusagen um einen Markt der virtuellen Wirklichkeiten. Auch die Steinzeit ist aufgrund besserer Ideen zu Ende gegangen, nicht aufgrund Mangel an Steinen. Der letzte und 11. Punkt. Die Kopffinanzwahl sichert einen herrschaftsfreien öffentlichen Sektor. Der Begriff öffentlicher Sektor bezeichnet alle Verhältnisse einer Gesellschaft, in der diese als Einheit auftritt. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaft kann auf drei verschiedene Weisen zustande kommen. Zwangsweise, insbesondere territorial definiert nach Geburtsort oder vorwiegendem Wohn-, Eigentums- oder Arbeitsort, wie bei herkömmlichen Staaten, also regelmäßig mit allenfalls oder angeblich impliziter Zustimmung zur Verfassung der Gesellschaft, zweitens durch freiwillige formelle Mitgliedschaft und drittens durch informellen gesellschaftlichen Verkehr. Der Lebensmittelpunkt ist zunächst durch die Geburt gegeben. Bis zur Selbstständigkeit erfolgt die Integration nicht nur in eine familiäre Gemeinschaft, sondern auch in eine mehr oder weniger anonyme Gesellschaft. Nach Verfestigung des Beziehungsgeflechtes bezüglich sprachlicher, mitmenschlicher, kultureller, wirtschaftlicher und eigentümlicher Identität kann der Lebensmittelpunkt nur noch mit hohem Aufwand und daher begrenzt anders gewählt werden. Die territoriale Definition einer Gesellschaft weist daher Probleme auf, die bei der Freiwilligkeit der formellen oder informellen Mitgliedschaft in konkurrierenden, nicht monopolistisch-territorialen Gesellschaften nicht auftreten. Es fehlt die Exit-Option unterhalb der Schwelle massiven Verlustes an geronnener Körperzeit in Form von Eigentum, Wohlstand, sprachlicher, menschlicher und kultureller Identität. Unter dem Postulat des rationalen Umgangs unter Menschen und bei Affirmation des Lebenswillens ist also in territorial definierten Gesellschaften eine Verfassung notwendig, die das Selbsteigentum und sekundär das äußerliche Eigentum schützt. Ziel eines Verfassungsentwurfs muss es also sein, das Ausmaß von Verletzung von Selbsteigentum zu minimieren, da der Schaden des einen mit dem Nutzen des anderen nicht aufrechenbar ist, intersubjektiver Nutzenvergleich also nicht legitim ist, kann nur die Minimierung der Selbsteigentumsverletzungen erreicht werden. Dies geschieht zuerst und zuvorderst durch die drastische Begrenzung des öffentlichen Sektors, also des Bereichs, in dem Gesellschaft per Kollektiventscheidung überhaupt als Einheit auftritt. Wer auch immer glaubt, dass ein einheitliches Auftreten der gesamten Gesellschaft in einer bestimmten Sache erforderlich sei, muss der gesamten Gesellschaft, sprich also allen Mitgliedern, dies vortragen. Um diesen Vorgang gedanklich nicht mit vergleichbaren, real existierenden Institutionen wie Begehren, Initiative, Referendum oder Petition zu vermischen, sei ja hier Ansinnen genannt. Da die gesamte Gesellschaft keine handlungsfähige Einheit ist, ist als unmittelbarer Ansprechpartner des Ansinnens lediglich eine institutionelle Repräsentanz denkbar, die auf geregelte Weise im Namen der Gesellschaft handelt. Eben dieses Regelwerk heißt Verfassung. Der Grad der immer relativen Legitimität einer Verfassung sinkt mit steigender Mitgliederzahl der Gesellschaft, mit der Größe des monopolisierten Territoriums und mit dem Anteil Nachgeborener, die am Zustandekommen der Verfassung nicht beteiligt waren. Die institutionelle Repräsentanz, die hier Verfassungsfilter heißen soll, entscheidet in jedem Fall eines hier vorgelegten Ansinnens, in welcher Weise dies im Wege einer Mehrheitsentscheidung allgemein verbindlich geregelt werden kann. Mögliche Mehrheitsmodi bei der Abstimmung über Ansinnen sind die Köpfemehrheit, die Finanzierungsmehrheit und die doppelte Mehrheit von Köpfen und Finanzmitteln. Es zählen bei Abstimmungen über derartige Ansinnen nach Köpfen und nach Finanzmitteln ausschließlich qualifizierte absolute Mehrheiten. Ein Nichtabstimmen gilt als Nein. Das Stimmgewicht für die Abstimmung der Finanzmittelmehrheit bemisst sich nach der absoluten Höhe des Finanzierungsbeitrages zum öffentlichen Sektor in der vergangenen vollen Wahlperiode des Verfassungsfilters. Die Wahlperiode für Mitglieder des Verfassungsfilters beträgt 6 Jahre. Die Urwahl entscheidet über die Annahme der Verfassung und bestimmt die ersten 3 Mitglieder des Verfassungsfilters. Nach jeweils 2 Jahren werden weitere 3 Mitglieder des Verfassungsfilters gewählt. Die volle Wahlperiode beträgt jeweils 6 Jahre nach der Urwahl. Der Wähler kann 3 Kandidaten mit jeweils 1 Stimme wählen. Die Urwahl erfolgt nach absoluter Köpfemehrheit, nötigenfalls in 2 Wahlgängen. Alle folgenden Wahlen von Mitglied des Verfassungsfilters erfordern für jedes einzelne Mitglied die doppelte absolute Kopf- und Finanzierungsmittelmehrheit. Im ersten Wahlgang, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, im ersten Wahlgang sind die 3 Kandidaten gewählt, die die relativ größte Summe der prozentualen Anteile an den Kopf- und Finanzstimmen auf sich vereinigen konnten, abzüglich der Differenz zwischen Kopf- und Finanzstimmenanteilen. Anders und vielleicht besser gesagt, jeder Kandidat geht mit 2 Stimmergebnissen aus der Wahl hervor, dem Kopfstimmenanteil und dem Finanzstimmenanteil, wovon ein Anteil der höhere, also der Major ist, und der andere der kleinere, also der Minor. Im Ergebnis zählt also der größte Minor. Gewählt sind die 3 Kandidaten mit dem größten Minor, ob der nun bei zum Beispiel 15 Wahlstimmenkandidaten bei 50%, 60%, 70% liegen mag oder bei vielen Wahlkandidaten vielleicht bei nur 0,5, 0,6 und 0,7%. Als Mitglied des Verfassungsfilters aufgenommen sind aber erst diejenigen von den 3 Gewählten, die in einem 2. obligaten Wahlakt der sogenannten Nominierung die qualifizierte absolute Mehrheit der Kopf- und Finanzstimmen auf sich vereinigen können. Das Stimmrecht von Kindern wird bis zu deren einseitiger Erklärung der Selbstständigkeit von der Mutter ersatzweise dem Vater wahrgenommen. Unmündige werden durch ihren Vormund vertreten. Der Verfassungsfilter kann die Modalitäten für die Einreichung eines Ansinnens festlegen. Insbesondere kann er Mindestanforderungen definieren und Verfahrenskosten für abgelehnte Ansinnen bestimmen. Er kann hierbei zum Beispiel einen Schwellenwert festlegen. Ansinnen, die das veräußerliche Eigentum und das unveräußerliche Selbsteigentum weder betreffen noch von ihm abhängen, also unpersönliche Ansinnen, sind durch eine reine Mehrheit der Köpfe entscheidbar. Beispiele von derartigen unpersönlichen Ansinnen sind schwer auszumachen. In diese Kategorie könnte etwas fallen wie der Wunsch nach einer symbolischen Repräsentanz der Gesellschaft mithilfe von Fahnen, Emblemen und dergleichen. Vielleicht auch noch die Auszeichnung und Ehrung von Persönlichkeiten, Unternehmen oder Initiativen. Allenfalls in diesem Bereich könnten die Außenbeziehungen zu anderen territorialen gesellschaftlichen Organisationen mehr oder weniger staatlichen Charakters fallen, sofern sie nicht in die Vertragsfreiheit eingreifen. Ansinnen, die primär das unveräußerliche Selbsteigentum betreffen, ohne wesentlich von dessen veräußerbarer Ausprägung, dem Eigentum, abhängig zu sein, also höchstpersönliche Ansinnen, können ebenfalls nur von einer Mehrheit der Köpfe entschieden werden, soweit eine prinzipiell illegitime Mehrheitsentscheidung überhaupt als unausweichlich angesehen wird. Beispiele für höchstpersönliche Ansinnen sind mindestens ebenso schwer auszumachen, allerdings von weit höherem Gewicht als die oben angeführten unpersönlichen Ansinnen. Es sind solche, die mich zur Formulierung des dritten Axioms und damit zu einem erneuten Versuch der Fortentwicklung der österreichischen Schule von der wertfreien Ökonomie hin zu einer rationalen Ethik gebracht haben, was nachzulesen ist und heute hier nicht erörtert werden kann. Angenommen, eine Vielzahl von Personen wird durch ein mögliches, angedrohtes oder bereits auch tatsächliches Ereignis in ihrem Selbsteigentum betroffen. Angenommen ferner, die Mittel einer erwogenen Gegenmaßnahme seien bereits in Gesellschaftsbesitz durch ein verbundenes zweites Ansinnen zu erlangen oder per Schenkung bereits erlangt. Dann bleibt die Frage übrig, welche einheitliche Gegenwehr gegen die einheitliche Gefahr gewählt werden soll, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Wirksamkeit, sondern speziell unter dem Aspekt der Verantwortung für ihrerseits selbsteigentumsinvasive Wirkung des Verteidigungsaktes, sei es bei den vielleicht nur vermeintlichen Aggressoren, bei fremden Dritten oder auch bei den Bedrohten selbst. Was tun, wenn eine freie Gesellschaft nach Sezession von einem Staat oder einer gewaltbereiten Bande mit kriegerischer Gewalt bedroht wird? Was tun, wenn ein drohender Anschlag auf eine Staumauer das Eigentum und Leben einer Vielzahl von Menschen betrifft? Was tun schließlich im schwersten Fall, wenn eine Drohung mit Massenvernichtung nur mit präventivem Einsatz massiver, nicht exakt abgrenzbarer Gewalt abgewendet werden könnte, die ihrerseits wieder unkalkulierbare Risiken für eine ungewisse Gruppe Betroffener bedeutet? Im Extremfall nicht nur durch Nichterreichen des Präventionsziels, sondern gar durch Wirkung auf Mitglieder der eigenen Gesellschaft oder unbeteiligte, nicht aggressive Dritte. Was tun, um endlich einen Fall aus der realen Welt zu bringen, wenn Staatsführer, die in Konkordanz mit fast allen benachbarten islamisch-arabischen Staatsführern Israel von der Landkarte zu tilgen trachten und dies wiederholt versucht haben, drauf und dran sind, sich Atomwaffen zuzulegen? Zuschlagen wie 1981 gegen ein irakisches Atomprojekt oder abwarten und verhandeln, bis es unwiederbringlich zu spät sein kann, wie seit Jahren gegenüber dem Iran? Sofern die materiellen und infrastrukturellen Ressourcen vorhanden sind, legitimerweise nur aufgrund früherer Entscheidungen im Kopf-Finanzwahlverfahren, ist dies nur noch eine Frage der Erfolgsaussicht einerseits und der Gefährdung seiner selbst und anderer durch potenzielle eigene Aktionen andererseits. So viel hier zu den sogenannten höchstpersönlichen Ansinnen. Eine Vielzahl von Ansinnen wird aber Fälle betreffen, die primär das veräußerliche Eigentum betreffen und oder von ihm abhängig sind, und gegebenenfalls indirekt auch das unveräußerliche Selbsteigentum der Gesellschaftsmitglieder betreffen. Nennen wir sie hier gesellschaftliche Ansinnen. Diese müssen zur Annahme zumindest die Finanzierungsmehrheit erreichen. Je nach Relevanz für das unveräußerliche Selbsteigentum kann der Verfassungsfilter zusätzlich die Köpfemehrheit verlangen. In diese Kategorie fallen allenfalls gewünschte Investitionen, die wir heute als öffentliche Güter zu betrachten gewohnt sind, wie etwa Infrastrukturmaßnahmen oder vorsorgende Sicherheitsinvestitionen, wie Lawinenschutz, Brandschutz, Hochwasserschutz und natürlich die Verbrechensprävention. Alles, was wir heute als sogenannte Sozialleistungen kennen, könnte, wenn mindestens von der Finanzierungsmehrheit gewünscht, als Geber bestimmter Transfer auf Widerruf existieren, keinesfalls aber als Rechtsanspruch. Es soll hier nicht darauf insistiert werden, dass eine reine Privatrechtsgesellschaft ja natürlich theoretisch gar keine öffentlichen Güter kennt. Vielmehr geht es mir darum, dem gegebenenfalls eben doch vorhandenen Wunsch nach solchen Gütern eine Entscheidungsstruktur zu schaffen, die der Gesellschaft als handelnde Einheit und also der Public Choice die Eigendynamik zum Überwuchern der Privatrechtsgesellschaft nimmt. Eine permanente Exekutive ist ausdrücklich kein Bestandteil dieses Verfassungskonzeptes. Vielmehr hat jedes Ansinnen, die Instrumente zur Verwirklichung selbst zu definieren und projektgebunden einzusetzen. Eine etwa durch Ansinnen gebildete Exekutive ist kein Verfassungsorgan und kann jederzeit durch ein neues Ansinnen in Gänze wieder aufgelöst und nicht etwa nur einfach anders besetzt werden. Es gibt kein Parlament mit repräsentativen Vollmachten. Insbesondere gibt es keine von diesem oder dem Verfassungsfilter zu beschließende, zu erlassende oder zu verkündende Gesetze oder gar Verordnungen. Es gibt kein öffentliches Rechtswesen. Alle Wege der Rechtsfindung, Vertragserzwingung, Verbrechenssühnung und Schadenswiedergutmachung sind im Markt zu finden und zu suchen. Was aber geschieht, wenn sich keine Mehrheit der Kopf- und Finanzstimmen für die vorgesehene oder eine wenigstens hinreichend mit der Zahl von Mitgliedern des Verfassungsfilters findet? Man möchte sagen, dann genieße die Gesellschaft das Glück von Hongkong, dessen einziger englischer Gouverneur so gar keine Lust zum Regieren hatte, sondern sich stattdessen auf Golfplätze hervorgetan hat. Je kleiner der öffentliche Sektor, desto besser kann der Markt seine Kreativität entfalten und Lösungen anbieten, die sich gestern noch keiner vorstellen konnte. Dann ist entweder kein breiter Bedarf nach einem öffentlichen Sektor vorhanden oder aber dieser Verfassungsentwurf findet einfach keine ausreichende Unterstützung. Im Zweifel gibt es dann eben keinen öffentlichen Sektor, was besser ist als ein unkontrollierter, der üblicherweise das Ergebnis anderer Methoden von Public Choice ist, oft mit spärlicher Wahlbeteiligung und vor allem ohne Metawahl. Die Wirklichkeit wird den realen Bedarf an öffentlichem Sektor mit der Zeit schon zeigen. Nun, was ist wesentlich, was unwesentlich an diesem Verfassungskonzept? Mehr oder weniger beliebig, also eher eine Frage der Praktikabilität, ist zum Beispiel die Wahlperiode von 6 Jahren. Schon wichtiger ist, dass die Mitglieder des Verfassungsfilters in Drittelrotation gewählt werden, weil durch ein gutes Verhältnis zwischen Kontinuität und Veränderung gewährleistet ist, das weder zum Verkrusten noch zur ahistorischen Unbelehrtheit neigt. Eine Verlängerung der Wahlperiode auf 9 oder gar 12 Jahre wäre natürlich denkbar. Wichtig ist auch noch, dass das System sowohl für große als auch für kleine Gesellschaften taugt, indem die Wahl des Verfassungsfilters vieler Mitglieder zunächst genauso gut bei vielen wie bei wenigen Kandidaten funktioniert. Und schließlich werden letztlich ja nur die Kandidaten selektiert, die bei der Wahl zunächst zwar die besten relativen Ergebnisse von Kopf- und Finanzstimmen erzielt haben, in dem zweiten obligatorischen Wahlakt der Nominierung aber die qualifizierte absolute Mehrheit der Kopf- und Finanzstimmen erhalten haben. Zentraler als diese eher technischen Aspekte ist aber der Ansatz, dass keinesfalls das Dilemma der zwangsweisen Mehrheitsentscheidung aller Belange unter 3 Menschen wirksam werden kann. Durch die Einführung der Finanzstimme zusätzlich zur Kopfstimme und die Gewichtung dieser Finanzstimme aufgrund der vergangenen Beiträge zur Ausgabe des öffentlichen Sektors kann es nicht mehr zur permanenten Ausbeutung einer Schicht der Gesellschaft durch eine andere, es kann also nicht mehr zur Klassenbildung kommen. Denn erfolgreiche Erpressung von Mitteln einer finanziellen Oberschicht durch Politiker im Namen einer breiten Mittel- oder Unterschicht würde in der folgenden Wahlperiode das Stimmgewicht der zuvor ausgebeuteten Oberschicht bis zum Vetopunkt oder auch bis zur Emigration erhöhen. Andererseits kann aber ebenso sicher ein Beherrschen der Gesamtgesellschaft durch eine finanzielle Elite durch Zustimmungspflichtigkeit der Köpfemehrheit verhindert werden, sofern die legitimen Interessen der Menschen als Selbsteigentümer überhaupt betroffen sind. Das Wichtigste aber ist, dass es keinen irgendwie per Verfassung definierten oder per Ansinnen definierbaren öffentlichen Sektor per se einfach gibt. Vielmehr muss jeder, der in einer ihn bewegenden Angelegenheit ein einheitliches Handeln der ganzen Gesellschaft wünscht, dies projektgebunden legitimieren lassen, und zwar nicht von irgendeiner gut organisierten und taktierenden Interessengruppe, sondern von der tatsächlichen Mehrheit aller von dem Ansinnen Betroffenen. Gemäß dem Charakter des Ansinnens kann dies nur das Selbsteigentum betreffen und von diesem abhängen oder aber nur das veräußerliche Eigentum. In vielen Fällen, wenn nicht den meisten, wird es sowohl das Selbsteigentum betreffen als auch also etwa Leben, freien Willen, Gesundheit, Handlungsautonomie, als auch das veräußerliche Eigentum, also im Wesentlichen die materiellen Güter und deren Tauschäquivalent, das Geld. Die Entscheidung, welche Eigentumskategorien vom jeweiligen Ansinnen betroffen sind, ist einem Verfassungsfiltergremium vorbehalten, das der eigentliche Kern dieses Konzepts ist. Seine sämtlichen Mitglieder müssen jeweils sowohl die absolute mehrheitliche Zustimmung von unveräußerlichem Eigentum haben, also das Kopfmehr, als auch die absolut mehrheitliche Zustimmung des im öffentlichen Sektor eingesetzten veräußerlichen Eigentums, also das Finanzmehr. Dies ist ausdrücklich das einzige Verfassungsorgan. Die einzigen Wahlen in der Gesellschaft sind die Wahlen zum Verfassungsfilter. Durch Ansinnen und deren Abstimmung mit dem absoluten Kopfmehr und oder Finanzmehr kann zwar eine Exekutive mit definierten Vollmachten eingesetzt werden, sollte eine Mehrheit beider Kategorien dies wünschen. Sie kann aber auch jederzeit durch ein weiteres erfolgreiches Ansinnen wieder abgeschafft werden oder in ihren Kompetenzen beschnitten werden. Es gibt keine Kompetenz, außer bei der tatsächlichen Mehrheit der Kopf- und Finanzstimmen. Meine Damen und Herren, mein schönstes Oxymoron, also das für mich schönste selbstwidersprüchliche Wortgebilde, ist seit langer Zeit die oft gedankenlos dahergesagte Floskel nach Recht und Gesetz. Vielleicht freuen Sie sich mit mir auf eine Zeit des Rechts und ohne die Willkür eines Gesetzes, das von wem auch immer gesetzt ist, im Versuch, anderen den eigenen Willen, die eigenen Wertvorstellungen aufzuzwingen. Freuen wir uns, lassen wir uns anstecken vom Charme der Freiheit, konzentrieren wir unsere geistigen Anstrengungen auf ein besseres und würdigeres Leben in der herrschaftsfreien Privatrechtsgesellschaft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.